Hallo ihr Lieben, wir sind in unserer Miniserie ja beim faszinierenden Thema des Heiligen Geistes. Paulus schrieb den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3,16. Ein paar Kapitel später nochmals, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. 1. Korinther 6,19. Und in seinem zweiten Brief an dieselbe Gemeinde schreibt er, vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6,18. Paulus bemüht sich offensichtlich sehr, den Korinthern bewusst zu machen, dass sie den Tempel der Heiligen Geistes sind. Zweimal fragt er sie, wisst ihr nicht? Und im nächsten Brief sagt er, vergesst nicht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Es scheint ein sehr wichtiges Anliegen zu sein, dass uns wirklich bewusst ist, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott will nicht nur mit oder bei uns sein, Gott will in uns sein. Seit Jesus zum Vater ging und der Heilige Geist auf die Erde kam, ist dies möglich und für alle Menschen, die Jesus ihr Leben übergaben, zutreffend. Ist es nicht ein gewaltiger Liebesbeweis Gottes, dass er nicht nur mit uns, sondern in uns leben will? Er, der gewaltige, heilige, erhabene, sucht uns, schwache und sündige Menschen, als seinen Wohnort aus. Auch wenn wir den Heiligen Geist nicht immer wahrnehmen, ist er für uns Christen ein täglicher Begleiter. Er ist derjenige, der hinter den Kulissen arbeitet und immer für uns da ist. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Viele Gläubige stellen sich vor, dass der Heilige Geist in unseren Leib kommt, so ähnlich wie wir in einem Haus wohnen. Das ist aber nicht so. Persönlich habe ich in vielen verschiedenen Häusern schon gelebt, ohne dass sie ein Teil meines Wesens wurden. Ich kann das Haus wieder verlassen, ohne zu leiden. Es gibt keine lebendige Verbindung zwischen mir und meinem Haus. Ganz anders läuft es bei der Innenwohnung des Heiligen Geistes. Das ist viel mehr mit dem Verhältnis unseres Körpers und der Seele zu vergleichen. Die Seele durchdringt den ganzen Körper, ja prägt ihr Wesen, als ein Wesen und macht ihn aus. In gleicher Weise kommt der Heilige Geist, um in unserem Körper zu wohnen. Er durchdringt unseren Leib und unser ganzes Wesen. So wie der Heilige Geist in unserer Seele und unserem Geist das Leben Jesu bringt, seine Heiligkeit, seine Freude, seine Kraft, so kommt er auch in unseren Körper und die ganze kraftvolle Vitalität Jesu zu vermitteln. Ich war mal beim Kochen, da kam mir aus heiterem Himmel der Gedanke, in mir lebt ein Genie. Also ich bin nicht größenwahnsinnig. Der Gedanke ist nämlich auch gar nicht so daneben. Es ist tatsächlich so. Der Heilige Geist ist ein Genie und er wohnt in mir. Er ist überaus kräftig, kreativ, mächtig, gigantisch und genau dieser Geist wohnt in dir und mir. Die Frage ist und bleibt einfach, wie viel Raum wir diesem wunderbaren Heiligen Geist, dem Genie, in uns geben. Ob und wie viel der in uns wohnende Heilige Geist nämlich zur Auswirkung kommt, ob und wie viel wir von der in uns gegenwärtigen Kraft Gottes erfahren, hängt weitgehend davon ab, was wir mit unserer Seele, unserem Leib tun. Es ist ja nicht so, dass der Heilige Geist uns einfach übernimmt. Er ist ein Gentleman und drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist zwingt uns zu rein gar nichts. Er stupst uns immer wieder mal an. Aber letztendlich untersteht alles unserem eigenen Willen. Wir haben es also selber in der Hand, wie viel Raum wir diesem wunderbaren Heiligen Geist geben. Leider sind wir trotz der Innenwohnung des Heiligen Geistes oftmals so unabhängig von ihm und wuschen uns eigenmächtig durch unseren Alltag. Dabei ist es der Heilige Geist, der uns inspiriert. Er führt uns Jesus vor Augen und macht ihn groß. Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. Er betet für uns, wenn wir manchmal keine Worte mehr finden. Er schenkt Mut und Kraft, den Alltag mit seinen Herausforderungen zu bestreiten. Und er ist derjenige, der unsere Herzen berührt und heilt und neu macht. Aber wie gesagt, er zwingt uns zu nichts, er zwingt sich niemandem auf, sondern er wartet darauf, dass wir ihn in unserem Leben einladen und ihm Raum lassen. Leider tue ich immer mal wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Zum Beispiel neidisch sein, jemanden verletzen, lügen und so weiter. Dann macht mich der Heilige Geist darauf aufmerksam, korrigiert mich und hilft mir, Buße zu tun und Jesus immer ähnlicher zu werden. Als Ratgeber sagt er mir, was Recht und Unrecht ist. Als Kraftgeber schenkt er mir immer wieder Kraft, gegen die Sünde anzukämpfen. Er hilft mir, meinen Lebensstil nach dem Willen Gottes zu führen. Je mehr Raum wir dem Heiligen Geist in unserem Leben geben, desto spürbarer wird er in uns und desto klarer erkennen wir, was er uns persönlich sagen will. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. An erster Stelle steht mal die Bibel. Darum nehme ich mir auch ganz bewusst Zeit für Gottes Wort. Die Bibel ist mein Maßstab. Die Bibel leitet mich und sie formt mich. Sie hat eine formende Kraft. Wir können von Gott nicht erwarten, dass er unser Leben durch das Lesen von 3 oder 4 Versen pro Tag nachhaltig verändert. Es geht vielmehr darum, das Gelesene aufzunehmen, zu verstoffwechseln und in den Alltag umzusetzen. Und da geht es wieder darum, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Er tut seinen Teil und wir sollen den unseren tun. Ein weiterer Punkt ist das Reden des Heiligen Geistes zu unserem Geist. Es ist eine wunderbare Sache, auf die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Oft merke ich im Nachhinein, wie genial Gott meinen Weg geleitet hat, indem ich einfach auf seine Stimme hörte. Zum Beispiel ein Telefonat machen oder wie ich meine Zeit einteilen soll, etc. So gewinnt der Heilige Geist Raum in meinem Leben. Meistens ist sein Reden sehr sanft und leise. Mehr so wie ein Tipp oder eine Andeutung. Aber es lohnt sich, genau darauf zu hören und dann natürlich zu befolgen. Ich gehöre leider nicht zu den Leuten, die von sich sagen können, mit hundertprozentiger Sicherheit, das hat mir Gott gesagt. Nein, ich muss immer wieder genau hinhören. Aber ich habe auch gelernt, auf das Flüstern des Heiligen Geistes immer besser zu hören. Und es bleibt ein stetiges Gebet von mir. Hilf mir, deine Stimme zu hören und zu gehorchen. Jesus hat ja gesagt, wir hören seine Stimme. Aber es ist auch ein Trainieren, auf diese Stimme zu hören. Denn im Alltag gibt es so viele Stimmen rund um uns. Und da ist es gut, wenn wir das sanfte Flüstern des Heiligen Geistes wahrnehmen. Anders als die Wiedergeburt, die unseren Geist in einem Moment erneuert, und uns zu einer Neuschöpfung macht, ist die Erneuerung unserer Seele, unseres Charakters. Ich nenne es mal das Einstimmen auf Gottes Wellenlänge. Das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ja leider nicht so, dass kaum, dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, wir ganz anders leben und sind. Dann beginnt der Prozess der Umgestaltung, der ein Leben lang dauert. Natürlich leistet der Heilige Geist sehr gerne und sehr intensiv Entwicklungs- und Veränderungshilfe. Letztendlich können wir uns ja selber nicht verändern. Es ist sein Werk in uns, aber immer mit uns, nie gegen unseren Willen. Eigentlich führen wir einen beständigen Kampf, wem wir mehr Raum geben, unserem Fleisch, unserer Seele oder eben dem Heiligen Geist. Ich habe den Vergleich mit den 2 Hunden im Herz schon mal gebracht. Ich finde es so passend, darum bringe ich es halt nochmals. In unserem Herzen gibt es einen guten und einen bösen Hund. die miteinander kämpfen. Es gewinnt immer derjenige, dem wir mehr Futter geben. Und genau diesem Spannungsfeld spricht Paulus im Galaterbrief. Er schrieb: Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit gegeneinander. Jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes regieren lasst, seid ihr der Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Galater 5, 16 und 8 bis 18. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes regieren lasst, das heißt ganz bewusst den Geist Gottes führen und bestimmen lassen, das ist unsere eigene persönliche freie Entscheidung. Der Heilige Geist, er herrscht nicht einfach so über uns. Aber es lohnt sich, wenn wir ihn regieren lassen. Den Römern schrieb Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude macht und ob es vollkommen ist. Römer 12, 1 und 2. Das Erfassen von Gottes Güte und Barmherzigkeit soll uns dazu anspornen, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen und uns sogar als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Das ist nicht so beliebt, die Selbstopferung oder einfacher ausgedrückt, ein Opfer zu bringen, Dinge zu tun, die mir eigentlich gar nicht so Freude machen. Es geht uns gegen den Strich. Aber es ist gut. Es tönt jedoch nach Krampf und Leistung, oder? Aber genau da kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel. Er ist es, der unsere Schwachheit zur Hilfe eint. Es sind nicht wir aus eigener Kraft und Willensanstrengung, die die Veränderung bringen können. Es ist der Heilige Geist in uns. Ein gutes Bild finde ich das Bild der Frucht. Hast du jemals einen Baum ächzen hören, dass er Frucht produzieren muss? Nein, die Frucht wächst automatisch, solange der Ast am Baum dran ist. Um bei der Biologie zu bleiben, erst blüht der Baum auf und auch wir dürfen in Jesus aufblühen. Der Heilige Geist kommt und befruchtet die Blüten und schenkt dann automatisch das Wachstum, solange wir mit dem Lebenssaft des Baumes verbunden sind. Im Galater spricht Paulus von der neuenfältigen Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Galater 5, 22. Ich persönlich denke, dass es sich um eine Frucht handelt, um die Liebe, die sich in Friede, Geduld, Freundlichkeit, Freude, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung ausdrückt. Es ist der Geist Gottes, der dies in uns wachsen lässt. Die Frucht wächst langsam und es braucht das richtige Klima, die richtige Nahrung etc. Wir müssen nur sicherstellen, dass die Bedingungen stimmen. Der Rest ist das Werk des Heiligen Geistes. Mit den Geistesgaben ist es etwas anderes. Gaben bekommen wir einfach so geschenkt. Dazu müssen wir keinerlei Bedingungen erfüllen, außer von neuem geboren zu sein. Gott kann Menschen eine besondere Gabe geben, wie und wann er will. Dazu muss man nicht langjähriger Christ sein. Man muss auch nicht zuerst die Frucht des Geistes aufweisen oder charakterlich verändert sein, damit Gott die geistlichen Gaben schenken kann. Das führt noch manchmal leider auch zu gewissen Konflikten oder Missverständnissen. Menschen, die noch nicht lange Christ sind oder deren Charakter noch nicht so sehr von Jesus geprägt ist, können trotzdem ein Wort der Weissagung oder so empfangen. Und wenn sie es weitergeben, dann sind manche Christen eher misstrauisch. Das ist aber nicht so richtig, denn das ist eine menschliche Beurteilung. Gott sieht das ganz anders, er kann gebrauchen, wen er will. Im Alten Testament hat er ja sogar mal einem Esel die Gabe der Sprache gegeben. Gott kann begaben und benutzen, wen oder was er will. Paulus rät uns allerdings, dass wir nach den Gaben des Geistes streben sollen. Es hat demzufolge auch etwas mit unserer Verfügbarkeit zu tun oder unserem Hunger danach. Ich bete oft, dass wir mehr in den Geistesgaben wirken können, weil das verherrlicht Gott. Ich finde es bemerkenswert, dass die Bibel sagt, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Nicht unsere Seele oder der Geist oder das Herz. Nein, unser Leib, das was sichtbar ist. Mit dem, was wir handeln. Durch den Leib wird quasi sichtbar, wer wir sind. Im nachfolgenden Vers, auf Paulus Frage, ob wir denn nicht wissen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, steht, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Oder auch, macht Gott Ehre mit eurem Leib. Vers 20. Es kann ein alter, kranker oder deformierter Leib sein. Er kann aber dennoch von Gottes Größe und Herrlichkeit sprechen. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, dass er sie wie Schafe unter die Wölfe schickt. Wölfe sind Schafen physisch weit überlegen. Dennoch sind hier die Schafe mehr als Überwinder. Denn, um bei den Bildlisten zu bleiben, der Löwe von Juda lebt in ihnen. Wir sind beauftragt, diesen herrlichen König zu repräsentieren. Welch Vorrecht! Er lebt in uns. Wir sind nicht nur adoptiert, wir tragen nicht nur seinen Namen. Nein, er lebt sogar in uns. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern und uns gibt, ist eigentlich unmöglich. Wenn wir ihn aus eigener Kraft versuchen, werden wir kläglich versagen. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Er will in unserem Leib leben und darin wohnen, damit er unsere Schwäche in seine Stärke sichtbar machen kann. Er will, dass unsere Hände zu den Seinen werden, unsere Füße, unsere Augen, unser Mund etc. Er hat verheißen, dass er unser Herz aus Stein nimmt und uns ein Herz aus Fleisch gibt. Ein Herz, das fühlt wie Gottes Herz. Genauso nimmt er unsere Augen, damit sie sehen, wie er sieht. Unsere Ohren sollen hören, wie er hört. Und unser Mund soll mit seinen göttlichen Worten gefüllt sein. Unser ganzes Wesen soll ihn repräsentieren. Nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil er in uns lebt. Und durch uns das verwirklicht, was er möchte. Ich aus mir selber bringe die Disziplin nicht auf. Ich habe keinen Durchhaltewillen. Und ich kann aus mir selber nicht die lieben, die es nicht verdient haben. Und ich halte auch nicht die zweite Backe hin oder gehe noch eine weitere Meile, wenn es nach mir geht. Aber er tut es. Und er lebt in mir. Und er will mich dazu befähigen. Leider gelingt es mir trotzdem auch nicht immer, diese Quelle in mir richtig anzuzapfen. Dennoch gilt, wir mögen schwach sein, aber der, der in uns lebt, macht uns stark. Paulus sagte, wir tragen diesen Schatz, er spricht von dem Leib, von dem, was Jesus für uns erworben hat, in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Das ist unser Leib. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selber kommt. 2. Korinther 4,7. Es ist Gottes Kraft in uns, nicht unsere. Auf seine Kraft in uns kommt es drauf an. Und Petrus ist dann auf derselben Linie. Er sagt, übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. 1. Petrus 4,11. Wir können die Kraft, die Gott uns gibt, in Anspruch nehmen. Wie häufig tun wir das? Viel zu wenig. Ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben, mehr in Anspruch zu nehmen. Kommen wir langsam zum Schluss, beziehungsweise zum Abendmahl. Das, was du von heute Morgen vor allem mitnehmen solltest, ist das Bewusstsein, wer in dir lebt. Der wunderbare Heilige Geist, der ein geniales Genie ist. Die Liebe in Person, der Friedefürst, der wunderbare Ratgeber, der Tröster, der Helfer, der Kraftspender, der Entwicklungshelfer. Ja, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte. Dieser geniale Heilige Geist lebt in dir und mir. Und er befähigt uns, gewöhnliche Menschen, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Und genau das wollen wir jetzt auch mit dem Abendmahl feiern. Jesus hat gesagt, wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns Sündenvergebung, Rechtfertigung, Wiederherstellung und auch die Innewohnung des Heiligen Geistes ermöglicht. Das ist ja weit mehr als einfach ein Ticket für den Himmel. Er hat mit seinem stellvertretenden Tod am Kreuz uns einen herrlichen Stand, für einen herrlichen Stand befreit. Wir sind erlöste Kinder Gottes, erkauft. Und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes befähigt er uns, ein siegreiches Leben zu führen. Das Abendmahl ist ein Sieges- und ein Proklamationsfest. Und wenn du es jetzt in dieser Haltung nimmst, dann wird es dir zum Segen werden. Wir wollen heute das Abendmahl ganz bewusst in einer Haltung der Dankbarkeit für das, was Gott in unserem Leben schon getan hat, nehmen. Und auch in einer Erwartungshaltung und Bereitschaft für was er noch tun möchte. Nimm das Brot und den Wein und denke daran, welch herrliche Erlösung er dir gebracht hat und welch herrliche Berufung aus deinem Leben liegt und dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes neue Flügel und Aufwind bekommst. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir wirklich für den Heiligen Geist, der in uns innelebt. Ich danke dir, Herr. Du es erfüllst mit deiner Kraft, mit deinem Segen, mit deiner Weitsicht, mit deiner Inspiration. Herr, dass wir über uns selber rauswachsen können durch dich, Heiliger Geist. Und wir wollen fleissig sein, dir immer wieder Ehre geben, dir immer wieder Raum geben. Vergib uns, wo wir zu wenig auf deine Stimme hören. Herr, wo wir zu wenig dir Raum geben. Hilf uns, dass wir wirklich Menschen sind, die dir Ehre bringen mit unserem Leben. Wir wollen dich verherrlichen mit unserem Leben. Wir wollen deine Werkzeuge sein hier auf Erden. Und fleissig sein, gute Werkzeuge, um dich zu verherrlichen. Weil es aus deiner Kraft ist und nicht aus unserer. Weil wir alle Reichtum in dir haben. Nicht um uns selber erlösen, sondern weil wir erlöst sind, weil wir deine Kraft haben. Herr, willst du einfach willst die Welt erreichen. Wir beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht. Herr, dass du die Welt heimsuchst und dass noch tausende und abertausende Menschen dich finden. Danke, Jesus, dass du dran bist, dein Reich zu bauen. Eine herrliche Brut, ohne Flecken und Runzeln. Eine Brut, die ruft mit dem Geist, komm, komm, komm. Danke, dass du wirklich kommst, Jesus. Halleluja. Amen. Meine Lieben, nehmt Wein, nehmt Brot. Denk daran, du bist nicht allein, auch wenn niemand der Mensch da ist. Aber Jesus, die wichtigste Person, ist bei dir. Er wird das mit dir feiern. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Seid gesegnet und behütet. Tschüss miteinander.